Servus, herzlich willkommen und frage an meinen Gast, was ist für Sie aufregender? Eine Stunde Radiosendung oder eine Stunde auf einem Seil eine Schlucht überqueren?
Ja, manchmal tatsächlich wahrscheinlich die Radiosendung, wobei ich es jetzt noch nicht sagen kann.
Es wird spannend.
Naja, ich bin sehr gespannt.
Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Alexander Schulz, Industriekletterer und Profi-Slackliner.
Servus Alexander Schulz, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, es freut mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Wir sind gespannt auf diese Stunde. Ja, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt nicht im Radio wären?
Wenn ich jetzt nicht hier wäre, dann wäre ich mit großer Wahrscheinlichkeit eventuell auf der Slackline in meinem Garten oder am Trainingsspot in der Nähe, wo ich auch hinradeln kann. Bei Neubeuern gibt es eine Schlucht, wo man eine sogenannte Highline spannen kann. Also eine Slackline ist also ein 2,5 Zentimeter breites Band, was man irgendwo aufspannt, um drüber zu balancieren oder auch Tricks oder dynamische Bewegungen diverser Art drauf zu machen. Und wenn das Ganze höher hängt, dann nennen wir das Highline. Da sind wir selbstverständlich immer gesichert, also meine Freunde oder Kollegen und ich. Und dann ist das eine ganz besondere Art der Erfahrung, die uns sehr viel gibt.
Sie sind Slackliner für komplette Neueinsteiger. Sie haben es gerade schon kurz erklärt, aber was ist zum Beispiel der Unterschied zum Seiltanzen?
Also grundsätzlich mal, der klassische Seiltanz findet auf meist sehr statischen Stahlseilen statt oder anderen extrem statischen Seilen, die keine Dehnung besitzen und rund sind. Und da besteht der Unterschied zur Slackline, die ja 2,5 Zentimeter breit ist, also ein Flach- oder Schlauchband, und sehr dynamisch sich verhält. Also das Verhalten ist ganz anders. Die klassischen Stahlseilläufer, die es ja auch schon viel länger gibt als uns Slackliner, den Sport gibt es seit knapp über 40 Jahren erst, kam.
Und Seiltanz gibt es ja schon seit
Jahrhunderte, genau. Also es sind praktisch gute Verwandte, Cousins sozusagen. Die Stahlseilläufer haben auch diese Balancierstange, die ihnen tatsächlich etwas bringt und hilft, weil das Seil ja starr ist und auch oft abgespannt ist. Also es bewegt sich wirklich kein Zentimeter. Und die Slackline bewegt sich ja ganz viel in alle Richtungen, 3D. Und ich habe tatsächlich selber noch nicht viel Stahlseillaufen ausprobiert. Das macht mir auch Spaß und ich würde auch gerne mehr davon machen. Aber eben durch diese größere Dynamik, die es beim Slackline gibt, hast du auch natürlich viel mehr Möglichkeiten von, was man drauf machen kann und wie es sich anfühlt auch.
Wie würden Sie sagen, ist Ihr Status in der Szene? Also wüsste jetzt zum Beispiel ein Slackliner in Hawaii oder in Oslo oder in Nordkorea, dass es sie gibt?
Also ich habe leider noch von keinem Slackliner in Nordkorea gehört. Kann natürlich sein, dass es den hoffentlich abgeschirmt gibt und der die Freiheitsrevolution von innen heraus startet. Ich hoffe sehr drauf. Aber in den anderen beiden Ländern, die Sie genannt haben, wenn jemand tiefer in die Szene reingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der oder diejenige über meinen Namen stolpert, weil ja, ich habe über die Jahre auf jeden Fall einige Slackline-Aktionen, also spektakuläre Slackline-Projekte weltweit und auch Weltrekorde eben aufstellen können und dürfen, die ja sehr gut angekommen sind und einfach Aufmerksamkeit erzeugt haben, definitiv, ja.
Sie haben mehrfach Weltrekorde aufgestellt. Einige sind wahrscheinlich schon wieder gebrochen worden von anderen, aber ich glaube, es gibt welche, die sind immer noch aktuell.
Mhm. Mein persönliches Highlight waren eine Strecke von 1,7 Kilometern. Das war nicht nur meine längste Slackline-Strecke überhaupt, sondern dann gleichzeitig auch die längste Strecke, die jemand mit verbundenen Augen gelaufen ist. Also in dem Fall ich.
Unglaublich. Und das heißt, man geht ja sowieso nur Schritt für Schritt. Es ist ja immer so ein Ausbalancieren und Gewackel. Das heißt, da kann in dieser langen Strecke auch viel schief gehen.
Ja, absolut. Also genau, die kürzeste Unkonzentration oder der kleinste Schritt daneben reicht, dass man fällt und dann zählt es ja nicht. Genau.
Wenn Sie im Zug unterwegs sind oder auf einer Party jemanden kennenlernen und erzählen, was Sie machen, was kommen da typischerweise für Fragen? Was beschäftigt die Leute, wenn sie hören, da sitzt mir ein Slackliner gegenüber?
Verschiedenes. Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, tatsächlich die klassische Frage, und wie bringt ihr das Seil darüber?
Mhm. Und die Antwort?
Und unterschiedlich. Früher konnte man zum Ärzte Slacklines noch kürzer waren oder manchmal, wenn ich kürzere Highlines aufbaue, dann kann man es per Hand vielleicht rübertragen.
Also von einem Baum zum anderen Baum im Park.
Genau, oder auch um die Schlucht rum. Ansonsten gab es kreative Lösungen wie Bogenschießen, Armbrust, Steinschleuder, Angelrute, gab es alles. Und vor ja gut 10 Jahren kamen die Drohnen auf. Vor genau 10 Jahren haben wir auch selber unsere erste gekauft, die wir auch dann prompt gebraucht haben, um in China eben die knapp 400 Meter lange Highline spannen zu können. Also man fliegt dann praktisch mit der Angelschnur, also mit der Drohne eine dünne Angelschnur rüber, zieht dann dickere Seile hinüber, bis dann am Schluss die schwerere Slackline bzw. die beiden Slacklines rübergezogen werden können. Also es sind dann 2 Slacklines aus Redundanzgründen, wenn man hoch in der Höhe balanciert, weil man für den sehr seltenen Fall, dass man eine reißen würde, einfach noch eine zweite hat. Damit ist es auf eine Art sicherer als zum Beispiel Klettern, zumindest sobald die Highline mal aufgebaut ist und du dich mit deinem Klettergurt eingebunden hast.
Hat auch schon mal jemand gefragt, warum machen sie das?
Ja, das war auf jeden Fall ist eine andere häufige Frage. Und ja, die Antwort ist einfach durch die Gefühle, die ich dabei erlebe und auch diese Klarheit und höchste Konzentration. Also es kann auch bis hin zur Meditation gehen durch diese höchste Konzentration. Also klassische Meditation ist für mich inzwischen auch eine Aufmerksamkeitsübung und nichts anderes ist Slacklining eigentlich, weil du merkst vom Anfang an, wenn du auf dein erstes Slackline am Boden steigst, die vielleicht nur 10 Meter lang ist, dass du dich voll drauf konzentrieren musst, damit es überhaupt funktioniert. Aber das Gute ist, man merkt dann auch den schnellen Fortschritt, wenn man es schafft, sich voll drauf zu konzentrieren.
Und wenn man Talent hat, so wie Sie. Jetzt haben wir vorher in unserem kleinen Jingle gehört, Profi-Slackliner. Das heißt, können Sie denn vom Slacklinen alleine leben oder kommt dann das Industrieklettern dazu?
Also momentan in den letzten 2 Jahren lebe ich voll vom Slacklinen. Vor knapp 3 Jahren habe ich einfach als zweites Standbein für mehr Sicherheit und für mehr innere Entspanntheit noch Industrieklettern nebenher angefangen. Darauf kann ich jederzeit zurückgreifen. Mache ich auch hin und wieder, wenn ich Zeit habe für einfach noch Zusatzverdienst. Also Industrieklettern ist ja auch, was ich beim Slacklinen mache oft, also an Seilen hängend Arbeiten ausführen. Also der Schritt lag nahe, das noch zusätzlich zu machen.
Berufsbeschreibung schwindelfrei.
Ja, ist auf jeden Fall auch nötig für beides, genau.
Ja, und die letzten Wochen, wie sahen die jetzt aus?
Vor 2 Wochen kam ich aus Mexiko zurück vom Besuch meiner Freundin, ist bzw. war Mexikanerin. Wir haben uns gerade im sehr Guten getrennt. Zum Thema Inspiration, ich hole jetzt gerade mal aus. Also ich habe mich auch sehr von ihr inspirieren lassen in verschiedenen persönlichen Bereichen, die mich persönlich weitergebracht haben. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Sie ist mir für andere Sachen dankbar. Das heißt, alles gut. Und meine letzten beiden Mexiko-Aufenthalte jetzt im Winter waren eigentlich wegen der Freundin, aber gleichzeitig war jetzt beim letzten Mal auch ein sehr spannendes Slackline-Projekt dabei, nämlich meine letzte Sonnenfinsternis war irgendwann in meiner Kindheit und dort war jetzt eine totale Anfang April. Da haben wir mit der ganzen Slackline-Gemeinschaft so viel Highlands wie möglich gespannt und dann konnten viele von uns auf den Highlands stehen, während die Sonnenfinsternis war. 4 Minuten und 20 Sekunden herrschte völlige Dunkelheit und das war ja ein sehr magisches Erlebnis.
Klingt fantastisch. Ja. Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist heute Alexander Schulz, mehrfacher Weltmeister im Slacklinen, also auf einem gespannten schmalen Gurt zwischen 2 Orten zu balancieren. Man kommt schon vom Zuschauen, wackelige Knie. Wie geht's da Ihnen denn? Sind Sie völlig befreit von solchen Gefühlen?
Also klar, am Anfang haben wir nicht nur die Knie, sondern natürlich auch die Slackline stark gezittert. Und auch heute noch, wenn ich, wie zum Beispiel auf der vorhin bereits angesprochenen 1,7 Kilometer langen Highline 800 Meter über einem mexikanischen Fluss das erste Mal stehe, dann ist es auch erstmal wieder noch ein anderes Gefühl, als dann später, wenn ich wieder reingekommen bin. Also sprich, allgemein bin ich die Höhe und auch das Wackeln sehr gut gewöhnt, aber wenn ich einen neuen, ungewohnten und besonders hohen Ort komme, dann spüre ich auch erst nochmal auf jeden Fall die Höhe und muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen.
Aber man muss dazu sagen, Sie sind in diesem Fall bei diesen Höhen, sind Sie gesichert. Das heißt,
richtig,
Sie würden,
ja,
wenn Sie jetzt irgendwie ausrutschen oder von der Slackline runterfallen, würden Sie nicht ins Tal runterfallen, sondern haben einen Gurt oder eine.
Genau, wir haben einen normalen Klettergurt an, der reicht völlig aus und dazu ein sehr dickes Seil, das man dann auch im Falle des Sturzes nach Übung sehr leicht wieder hochklettern kann.
Kann man das denn lernen, Höhenangst zu überwinden oder ist es genetisch angelegt?
Das ist auf jeden Fall Übungssache, definitiv. Ich hatte die ersten 3 Jahre, die ich diesen Sport ausgeübt habe, immer Angst davor, in Sicherungsseil zu fallen. Also es war immer so ein Adrenalinstoß und in dem Moment vom Fallen und eine Überwindung. Und ja, inzwischen ist es fast das Normalste der Welt für mich da, einfach mal die 1-2 Meter reinzuhüpfen.
Also Sie haben zum Beispiel einmal eine Aktion gemacht, da sind Sie auf der Zugspitze von einer Gondel zur anderen, von einer Seilbahn. Dort haben Sie eine Slackline gespannt und sind darüber. Ich bin ja auf der Zugspitze, mir ist ja schon schlecht geworden beim Gipfel, bei dieser kleinen Leiter, die man da hochsteigen muss, da hatte ich übelste Höhenangst. Wie ging es Ihnen da oben auf der Zugspitze? Da ist ja auch ein ordentlicher Wind und alles.
Ja, also die Highline zwischen den Seilbahnkabinen von der Gletscherbahn an der Zugspitze, die war auf jeden Fall ein sehr exponiertes Highlight. Also die Ausgesetztheit da oben, die hat man sehr gemerkt. Also es ist ja ein extrem besonderer Fixpunkt, weil ja eben nur diese Kabinen da herumhängen und drunter, wo normalerweise bei normalen Highlines sich die Felswand befindet, ist nur Luft um mich herum. Also das erinnert mich gerade tatsächlich an meine erste Highline zwischen 2 fliegenden Heißluftballons, die erst vor 1,5 Jahren stattgefunden hat. Das haben wir in Spanien steigen lassen, weil es da ruhige, gute Bedingungen gibt und erfahrene Ballonpiloten, mit denen wir dieselbe Aktion schon mal mit anderen Athleten in der Vergangenheit gemacht hatten. Also schon eine gewisse Routine. Das war dann ein Werbedreh. Ich durfte Kaffee trinken beim Rüberlaufen. Ich hatte dabei einen Bademantel an mit meinen langen, offenen Haaren. Das sah ich tatsächlich aus wie Jesus, so gerade bei den Amerikanern. Unglaublich. Bei der gesamten Slackline-Welt natürlich.
Und ich meine, wenn ein Ballon dann schneller fliegt als der andere, dann kommt ja alles irgendwie ins Drehen und ins Wackeln.
Richtig, also die drehen sich dreidimensional um sich gegeneinander. Das ist sehr herausfordernd. Das ist wie, wenn du auf einer Slackline stehst, die über einen Fluss gespannt ist. Da ziehst du praktisch auch den Boden unter den Beinen weg. Weil
von der Optik,
von der Optik her, weil das Auge ist ein sehr wichtiges Balanceorgan, auch beim Slackline zumindest, neben diesem Organ im Innenohr, weil es ja, wie gesagt, auch blind geht. Und neben der Drehung bei den Ballons um sich herum gibt es auch das Problem, wenn die Ballonpiloten nicht perfekt gleichzeitig Gas geben und aufeinander schauen, dann ist mal einer höher, einer niedriger. Und bei dem Flug war es schon sehr knapp, dass diese Notauslöse hätte gezogen werden müssen, die Ballons getrennt hätte. Dann hätte ich einen 10 bis 20 Meter langen Fall ins Sicherungsseil gemacht, weil die Ballons ja getrennt wären und hätte hochgezogen werden müssen. Ist zum Glück nicht dazu gekommen. Also,
ja, was wäre aus dem Kaffee geworden?
Wäre
am Ende ganz der Kaffee verschüttet worden.
Wäre ein Problem für die Filmaufnahmen gewesen. Aber ich hätte bestimmt jede Menge Spaß gehabt.
Also das heißt, wenn wir uns das mal so vorstellen, welche Rolle spielt dann aus Ihrer Sicht die Technik, welche Rolle spielt die Psyche, die innere Ruhe? Wie würden Sie das so uns charakterisieren, beschreiben, was da passiert, wenn man auf die Slackline geht, gerade wenn sie hoch ist?
Ja, also ich würde sagen, das wichtigste Körperteil ist der Kopf, also die Psyche, die Herangehensweise, auch wie man sich vorbereitet und wie man sich vor allem bei einem Wackler oder bei angstvollen oder zweifelnden Gedanken, die aufkommen, wie man sich dann selber beruhigen kann. Weil Sie können sich ja vorstellen, wenn ein 2,5 Zentimeter breites Band in der Luft ist, unter Ihnen 100 Meter Luft bis zum Boden und Sie praktisch nur eben dieses schmale Band und der Klettergurt vom Absturz bewahren, dann sagen die Urinstinkte erstmal, Hilfe, ich will hier gar nicht sein, und natürlich schütten Adrenalin aus und führen vielleicht zu extremer Anspannung oder zum Reflex, sich hinzusetzen oder die Slackline zu fangen. Ja, weil eben solche Urängste hochkommen, und das Spannende ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich im Kopf eben die richtigen Sachen zu sagen. Und wenn man dann irgendwann darin sehr geübt ist und die Angst weniger wird, dann kommt der Moment, wo du aus diesem Tunnelblick, in dem man drin ist, rauskommt und zum Beispiel die Schönheit, den Sonnenuntergang, der gerade stattfindet, oder den Mondaufgang auf der anderen Seite wirklich genießen kann und dankbar sein kann, dass man hier gerade ist, und ein riesen Glücksgefühl kommt, spätestens wenn du eine ganz lange Slackline überquert hast und vielleicht in einer Art meditativen Trance-Zustand kamst. Genau, das alles kann sein, und dann trotzdem gibt es auch noch Aufregungen, also positive Aufregungen, wenn man irgendwelche Tricks versucht, die sich für dich gut anfühlen und gleichzeitig auch nach außen so gut wirken, dass deine Freunde sich mit dir für dich freuen und applaudieren. Und genau, es ist so, ja, ich mache als professioneller Slackliner auch die eine oder andere Show, und das genieße ich auch hin und wieder. Also,
Sie setzen sich dann auch mal hin unterwegs, machen auch mal unter Umständen mal einen Handstand auf dem Ding?
Ja, Handstände sind sehr schwer. Da bin ich keiner von den Handstand-Slacklinern, aber Schulterstand geht, und ja, ein paar andere Tricks habe ich auf jeden Fall auf Lager, genau.
Wie würden Sie denn jemanden, der noch nie auf dieser Slackline steht, was wäre denn die erste Lektion, die er lernen müsste oder sie? Wenn man also beispielsweise in einem Park jetzt eine Slackline spannt, die natürlich nicht so hoch ist.
Genau,
was, so kniehoch, ja. Was wäre jetzt so Ihr erster Tipp für Anfänger? Erstmal also, tief durchatmen?
Ja, ganz genau. Tief durchatmen hat mir selber am Anfang sehr geholfen in der Vorbereitung, genau. Und eben zum Konzentrieren und auch zum Beruhigen, weil das braucht man eben, wie gesagt, Kopf, das Wichtigste. Und dann einfach üben, üben, üben und grundsätzlich nach vorne schauen, Knie leicht beugen, Hände hoch. Am Anfang kann es hilfreich sein, ein oder zwei Hände zu haben. Kann man dann weglassen. Vielleicht hält der Balancepartner seine Hand an den Rücken, dass man nur so einen leichten Druck am mittleren Rücken spürt, wo man sich leicht gegenlehnen kann. Und man kann aber auch ganz alleine anfangen. Das geht auch, genau. Hauptsache am Anfang nicht zu hoch aufspannen, aufs Fallgelände schauen und
Auch keinen Bäumen wehtun, indem man diesen
spannt
um die...
Genau, Baumschutz, also Abriebschutz mindestens, der tatsächlich doch auch Druckverteilung bringen kann auf die Baumrinde, Aber primär geht es um den Abriebschutz, dass die Bäume eben geschützt werden.
Und dann kann man aufsteigen und auch verschiedene Disziplinen lernen. Es gibt also, was ich auch nicht wusste, verschiedene Disziplinen. Longline, Waterline, Highline, Rodeoline, Jumpline. Können Sie mal erklären, was das für verschiedene Kategorien sind?
Genau, also Slackline ist einfach der Überbegriff. Mhm. Und wenn die jetzt länger als ungefähr 30 Meter werden, dann spricht man von einer Longline, also einfach eine lange Slackline über Grund, aber noch in Bodennähe. Wenn man über Wasser aufspannt, eben Water- oder Wasserleinen. In der Höhe heißt es logischerweise Highlinen. Rodeo kommt daher, wenn die mit praktisch gar keiner Spannung nur handfest aufgehängt ist, dann verhält die sich so wild, also dann ist die einfach sehr schnell zur Seite weg. Und ist praktisch so wild wie ein Rodeo-Ritt, daher der Name Rodeo-Line. Und das Jumplinen oder klassische Trickleinen, da ist sie extrem festgespannt in ungefähr Hüft- bis Brusthöhe, ist dann auch nur was für Profis. Weil da geht es dann darum, Tricks zu machen, angefangen von einfachen Sprüngen bis hin zu Saltis mit 360-Grad-Drehung dabei noch. Also
und wieder aufkommen,
im besten Fall auf der Slackline landen, genau. Mhm. Das ist dann meistens das Ziel, genau.
Hört sich aber natürlich auch ein bisschen riskant an. Also es kann auch, wenn man es lernt, auch einiges schief gehen erstmal.
Klar, also Fallen geht immer. Es haben sich leider auch schon Leute auf kniehohen Slacklines irgendwie umgeschnackelt, den Knöchel bis hin zu Brüchen natürlich. Man muss aber Highline nicht schon können, um es auszuprobieren und um sicher drin zu sein, solange eben erfahrene Leute dabei sind, die sicherstellen, dass du sicher bist.
Und wie schaut Ihre Verletzungshistorie aus? Gibt es da eine?
Im Slackline habe ich mich noch nie wirklich verletzt, abgesehen von vielleicht leichten Schürfwunden von den Slacklines oder den Seilen. Meine schlimmste Verletzung war ein Kniescheibenbruch beim einfachen Fahrradfahren in der Stadt. Leider schon bei Beginn der Dunkelheit, leider ohne Licht. Daher habe ich den Metallpfosten eben nicht gesehen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Alexander Schulz, grenzenlos schweben.
Als Slackliner, und das haben wir ja schon erklärt, was das ist. Sie sind geboren 1991 in Rosenheim. Was bedeutet Ihnen Ihre Geburtsstadt?
Also momentan ist mir Rosenheim wieder sehr wichtig im Sinn von, dass ich da seit 2 Jahren momentan wieder wohne, nach 8 Jahren in Innsbruck und viel in der Weltgeschichte, auch eben berufsbedingt. Ist ja, Slackline ist ja mein Job, also mein Beruf, mit dem ich hauptsächlich Geld verdiene. Genau, nach der ganzen Zeit ist jetzt wieder meine Hauptbase und ich genieße es einfach gerade jetzt richtig im Frühling, meinen Sport in der Region ausüben zu können, beziehungsweise auch meine anderen Sportarten, die ich gerne mache und meine Freunde dort zu haben.
Ja, was machen Ihre Eltern beruflich oder haben damals, als Sie Kind waren, beruflich gemacht?
Meine Eltern sind inzwischen pensioniert. Meine Mutter war Gymnasiallehrerin für Englisch und Sport. Mein Vater hat in seinem Leben sehr viele Dinge getan, unter anderem auch Lehrer außerhalb von Bayern, der kommt aus Hessen. Meine Mutter ist Oberfränkin. Geografie und Chemie war der Lehrerberuf meines Vaters. So ab dem Zeitpunkt der Geburt meiner älteren Schwester und mir hat er umgeschult auf Programmierer bei Lotto Bayern in München. Hauptsächlich waren wir mit unseren Eltern, wenn wir nicht im Kindergarten oder in der Schule waren, in den Bergen unterwegs. Gerade mit meinem Vater gab es sehr viele Abenteuerurlaube. Da durfte ich Höhlen erkunden, Wildwasserflüsse befahren oder auch in Höhlen reintauchen, also ohne Scuba-Diving-Ausrüstung. Aber gleichzeitig gab es die Momente, wo ich natürlich mehr Angst hatte als mein Vater, wenn wir im Kanu saßen und der nächste Schwall, also die eigentlich ungefährliche Stromschnelle kam, aber es rauscht laut und es geht runter und das Wasser ist wild, da hat jeder erstmal Angst. Und genau, also da wurde ich aus meiner Komfortzone auf jeden Fall schon herausgelockt, vielfach. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, dann in dem Slackline-Werdegang. Also mit 16 war das, als ich dann auf die erste Slackline stieg. Also ich bin jetzt 32, mein halbes Leben übe ich diesen Sport inzwischen aus.
Was war denn Ihr Traumberuf als Kind? Also sicher nicht Profi-Slackliner, die gab es damals noch gar nicht so richtig.
Ich denke, dass der Hauptlieblingsberuf, also den ich die meiste Kindheitszeit hatte, war Elektriker. Lässt sich darauf zurückführen, dass mein Opa mit mir Modelleisenbahnen gebaut hat. Also ich durfte Kabel selber verlöten und so weiter. Hätte ich mir auf jeden Fall nie träumen lassen, dass es mal dazu kommt. Also ich bin unserem Familienfreund sehr, sehr dankbar, dass der uns dieses Slackline geschenkt hat. Und ich habe von meiner Mutter zum Glück gehört, dass ich sie doch mal aufspannen soll im heimischen Garten und es mal probiere.
Also so ging es los mit 16. Was hatten Sie so als Kind noch für Interessen außerhalb vom Sport?
Hauptsächlich war es schon der Sport, aber gleichzeitig hatte ich auch Phasen, wo ich einfach bis Mitternacht mit Stirnlampe unter der Decke gelesen habe, also so sozusagen die Welt erkunden auf verschiedenen Arten, das war schon immer sehr spannend für mich.
Sie sind auf dem Internat gegangen in Marquardtstein, also auch quasi im Chiemgau, wo Sie herkommen. Was war das für eine Zeit im Internat? Ist ja für manche Kinder auch nicht so leicht. Da gibt es oft so eine Eigendynamik, wie da Kinder zueinander sind, weil man ja dann doch sehr viel Zeit miteinander verbringt. Wie ging es Ihnen da?
Also allgemein war es eine gute Erfahrung, definitiv. Ich meine, es war einfach so, dass ich allgemein ab dem späten Kindergartenalter es irgendwie geschafft habe, eine Außenseiterrolle einzunehmen. Und in der Grundschule war es noch alles angenehm, aber das beginnende Mobbing im Gymnasium war auch mit ein Grund für eben eine schwierige Zeit daheim, weil ich so die Sachen in der Schule sind daheim dann zutage getreten, also so Wutausbrüche und einfach war dann nicht mehr angenehm für alle. Und deswegen, es war so der Hauptgrund, weshalb ich aufs Internat durfte. Und das hat auf jeden Fall stückweise geholfen und es hat mich definitiv selbstständiger gemacht. Mhm. Irgendwann kam auch das Slacklernen dazu. Das hat mir extrem geholfen, da innerlich noch stärker zu werden und auch mein Ding zu finden. Geholfen hat es mir mit Aufbau von Selbstbewusstsein.
Sie haben ja quasi gesagt, so, dass das Außenseitersein auch ein bisschen gewählt war. Oder hat es zumindest für mich so angehört.
Ich bin irgendwo ein besonderer Mensch, das habe ich inzwischen erkannt und kann ich ganz offen zugeben. Aber nicht immer wollte ich dort dann so in der Rolle sein, in der ich war. Es war auch nicht immer angenehm, aber inzwischen habe ich alles, was nicht angenehm war, denke ich, auf jeden Fall verarbeitet und habe vor allem durch das Slackline einfach so extrem viele positive Erfahrungen gemacht, die das aufgewogen haben. Wurde erstmal in der wunderbaren Slackline-Gemeinschaft aufgenommen, wie in einer Familie. Also es ist wirklich ganz besonders. Da bist du einfach vorurteilsfrei, wirst so akzeptiert, wie du bist, auch wenn du noch so spezielle Eigenschaften, sage ich jetzt mal, hast.
Aber ich habe sowieso den Eindruck, wenn Sie das so sagen, dass es eine Art von Sport ist, wo es nicht so sehr um die Konkurrenz geht, so wie vielleicht beim Fußball, wo man sich auch mal gegenseitig in die Haxen fährt, sondern doch eher so, dass sich alle eigentlich freuen, wenn dem anderen was gelingt.
Definitiv. Dieser Effekt tritt selbst dann zutage, wenn es eine Art Konkurrenz vorher gab, dass jetzt, wenn es eine lange Slackline gibt, über die mehrere Leute drüber laufen wollen, dann ist es immer noch so, dass man sich immer noch mehr drüber freut am Ende, als dass man sich ärgern würde. Und für mich persönlich ist es ganz klar so, dass ich mich einfach aufs Positive konzentriere.
Als Sie Abitur gemacht haben, da hatten Sie ja gerade erst so, weiß nicht, so 2-3 Jahre vorher angefangen mit der Slackline. Das heißt, da war noch nicht abzusehen, dass man davon mal leben könnte. Was war der Plan? Was wollten Sie tun? Was haben Sie studiert?
Also mein Abitur hat sich überschnitten mit der beginnenden Slackline-Enthusiasmus, also ab dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Abitur fertig vorgezogen und letzter G9-Jahrgang, konnte ich schon Ende März losstarten und erstmal all meine Zeit dem Slackline widmen. Ich konnte mir ein Jahr Zeit nur dafür nehmen und in der Zeit ging so viel vorwärts. Das Jahr nach dem Abitur, dieses Jahr hat gereicht, dass ich dann schon meinen ersten Weltrekord erlaufen konnte. Und
das war bei Ihnen das FSJ, das freiwillige Slackline-Jahr.
Ja, genau. Genau, und dann kam auch schon der erste Slackline-Sponsor um die Ecke. Und klar, da war im Slackline selber ist nicht viel Geld drin, aber das war so der Anfang. Und noch ein Jahr später bin ich tatsächlich mit dem Vorsatz, Sportmanagement zu studieren, weil es einfach auch für mich meine persönliche Situation in dem Moment gepasst hätte, nach Innsbruck gezogen. Habe aber gleichzeitig schon nochmal einen Monat vorher unsere Firma One in Streams gegründet, in der wir ja das Slacklinen vermarkten oder alles, was wir zu dem Zeitpunkt eh schon gemacht haben, dann zusammen gemacht haben. Der Grund für die Firmengründung war eigentlich so, in einer Nische von einer Nische könnte man sagen, Slackline-Produkte zu verkaufen, also Slacklinen als Nische und dann nochmal die Spannsysteme darin für längere Slacklines, nochmal kleinere Nische. Aber das hat uns so die Motivation gegeben, die Firma zu gründen, dass wir das zusammen verkaufen und dann die Shows, die Workshops, die größeren Slackline-Projekte, Auftritte, Filme, das alles ist dann natürlich gewachsen mit eben 4 anderen ungefähr gleichaltrigen Freunden. Einer war ein bisschen älter, der auf die Finanzen geschaut hat, das war ganz gut. Und dann kam alles zusammen, können Sie sich vorstellen. Man fängt an zu studieren, will den Aufnahmetest in Innsbruck schaffen, hat aber gleichzeitig die Freundin in Prag und gerade eine Firma gegründet. Und genau, Wirtschaftsrecht hätte ich fertig studieren können. Meine damalige Freundin hat mich zum Glück draufgebracht, dass so der Mensch, der ich bin, den sieht sie nicht, dann als typischen Wirtschaftsrechtler. Am Ende habe ich mich einfach entschieden, nicht fertig zu studieren, weil es einfach aufgrund der Slackline-Karriere mit ganz viel international unterwegs sein, auch oft zur Prüfungszeit, einfach sehr langsam vom Fleck ging. Und dann habe ich lieber die Energie dahin gesteckt, wo ich eh schon sehr viel Energie reinstecken, wo ich merke, das macht sehr viel Spaß und kann auch funktionieren.
Hier ist 1:1 der Talk mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem mehrfachen Weltmeister im Slacklinen, Alexander Schulz. Jetzt haben wir gerade schon erfahren, wie das anfing und dass Sie auch relativ schnell schon sozusagen gemerkt haben, das passt Ihnen, da ist was dabei, was Sie gut können. An welcher Stelle haben Sie denn gemerkt, dass Sie Dinge besser können als andere oder besonders gut können?
Mein Durchbruchserlebnis, mein persönliches, war, als ich von der Strecke von 25 Metern Länge den Sprung zu 80 Meter hin gemacht habe. Also da habe ich eben nach 2 Jahren Slackline, habe ich gefühlt, da ist die Zeit reif. Irgendwie will ich was Längeres probieren und habe mir eben eine 100 Meter lange Slackline gekauft mit so Flaschenzugrollen, die quietschen beim Spannen. Und ja, habe das gelernt, irgendwie, wie man das aufbaut. Und beim zweiten Aufbau war es total überraschend für mich, dass ich da ganz rüber kam. Also es war so halb überraschend, da so die Essenz war, ich hatte dabei gemerkt, so wenn du dem Ganzen wirklich mal eine Chance gibst und nicht dich von dem Vorurteil oder von der Erwartungshaltung, das ist ja jetzt eh viel zu lang für mich, das schaffe ich ja nie. Wenn du dem Gedanken nicht glaubst, sondern einfach im Moment bleibst und halt Schritt für Schritt machst und schaust, ob es klappt und dem Ganzen Chance gibst, dann kann es auch klappen. Also anders kann es gar nicht klappen, wenn du so von Anfang an den ans Richtige denkst oder dich halt wirklich vorurteilsfrei auf den Moment konzentrierst, ja, kann es am besten klappen.
Das heißt, ja, der erste Rekord war was?
Innerhalb dieses Jahres wurde gerade die Schallmauer durchbrochen beim Highline, also die erste 100 Meter lange Highline wurde gelaufen und ungefähr ein halbes Jahr später konnte ich dann zusammen mit einem Amerikaner in Frankreich eine 115 Meter lange Highline durchlaufen und hatte damit den Highline-Weltrekord. Und genau, das war ein wahnsinnig tolles Erfolgserlebnis, wo ich selber stolz war, wo die Leute um mich herum, also die anderen Slackliner, das ja auch mit wahnsinnig gefeiert haben. Und dann ging es ihm weiter so. Dann war ich im Rekordfieber und die nächsten Jahre, genau, haben einiges mehr.
Also Highline, nochmal zur Erklärung, ist eben, wenn beispielsweise eine Schlucht überquert wird oder also wenn es jedenfalls höher ist als jetzt einfach nur so auf 2 Meter Höhe oder so.
Genau, man könnte sagen, sobald eine Sicherung Sinn macht, weil man hoch genug ist, dass die Sicherung überhaupt greifen kann, wichtig ist zum Überleben, dann spricht man von einer Highline. Also wenn man entweder schwer verletzt oder tot wäre, wenn man ohne Sicherung laufen würde, dann nennen wir es Highline so.
Sie haben dann irgendwann angefangen, mit Ihrem Team, mit Ihren Freunden, sich auch ungewöhnliche Orte zu suchen, die auch natürlich die Möglichkeit hergeben, dass man das auch schön vermarkten kann. Darum geht es ja auch. Sagen Sie mal so 1-2 Beispiele aus den ersten Jahren, als Sie angefangen haben, dann auch tatsächlich auch weiter weg und spektakuläre Dinge zu tun.
So ein ganz besonderes Projekt, was mir gerade einfällt, ist tatsächlich sehr regional gewesen. In der Gegend um die Hochries, also Berg bei Rosenheim, den man vielleicht kennt, da haben wir einen Benzinkocher gesponsert bekommen. Und die haben gemeint, koch doch mal auf der Slackline. Und wir haben uns dann gedacht, okay, weil ich gerade von einer Slackline-Reise aus den USA kam, wo wir die erste sogenannte Spaceline gespannt haben. Das erkläre ich jetzt mal kurz. Stellen Sie sich vor, normalerweise hat ja die Slackline 2 Ankerpunkte, links und rechts. Und auch wenn das Felsen sind, sind nur 2 Ankerpunkte. Und bei so einer Spaceline sind es dann mindestens 3 Ankerpunkte. Und diese 3 Ankerpunkte laufen in der Mitte, mitten in der Luft zusammen. Und wir haben dann einen Campingtisch draufgestellt und auf diesem wackeligen Tisch Forelle mit Bratkartoffeln und Weißwein zubereitet und das Ganze auf sehr amüsante Art gefilmt, also mit guten Beschreibung, und war einfach sehr, sehr besonders. Und genau, das war lokal, und weiter weg ging es auch in den anfangs relativ bald nach Mexiko, aber noch davor nach China. Da wurde ich für ein medienwirksames Slackline-Projekt eingeladen, was den Lokaltourismus in China, die sind ja genug, die Chinesen, gefördert hat, an einem sehr schönen Ort. Und wenn wir schon mal drüben waren, dann wollten wir noch mehr reisen und haben eben an einem sehr schönen Ort, der uns empfohlen wurde, einen Platz gefunden, gesucht und gefunden für die damals längste Highline der Welt. Da war der aktuelle Rekord, während wir schon dort waren am Suchen, ist auf 300 Meter gesprungen, und dann mussten wir unsere Slackline-Bänder ausreizen, die Länge, die wir dabei hatten, und haben genau 375 Meter hinbekommen. Also länger wäre die Slackline nicht gewesen und kürzer wäre es auch nicht gegangen. Das war ja ein Riesenabenteuer, mit das erste Mal die Drohne durch den Dschungel fliegen, über Stromleitungen, und dann auch wieder so ein mentaler Durchbruch, da das auch wieder doppelt so lang war wie meine längste Slackline am Boden. Dann aber das Ganze gleich in der Höhe. Und ja, wahnsinnig schön. Also stellen Sie sich vor, flache Dschungellandschaft und auf einmal ragen so Kalksteinfelsen heraus, die ähnlich wie diese schwebenden Felsen im Film Avatar aussehen. Also das ist so ein Zeichentrickfilm. Auf jeden Fall wahnsinnig schön spektakulär. Ein, zwei Jahre später in Mexiko, was ich gerade angesprochen hatte, da war es auch ein wahnsinnig schöner Ort, der uns vorgeschlagen wurde oder wo wir eingeladen wurden, um auch wieder Tourismuswerbung zu betreiben. Und ja, erst unglaublich war ich selber, als es dann hieß, ja, und wir haben noch einen Kunstflieger dabei, also ein Motorflugzeug, was um dich herum kreisen soll. Dann dachte ich auch erstmal, ja, spinnt ihr, aber es war ernst gemeint und das ist dann auch so passiert. Also ich stand seitwärts gedreht auf der Slackline, habe aus Meer rausgeschaut, oben bei Sonora, also im Nordwesten von Mexiko, und dieser Kunstflieger kam auf einmal mit einer irren Geschwindigkeit auf mich zugerast und ist 10 Meter unter mir vorbeigeflogen und hat einen relativ großen Looping um mich herum gedreht.
Meine Güte. Also das sind auch Geschichten, wo man wirklich auch wieder die Knie so ein bisschen weich werden.
Ja, also da habe ich selber auch das Wackeln angefangen, indem man, wo der vorbeifliegt.
Das ist ja ein wahnsinniges Dröhnen, unglaublicher Lärm und sicher auch noch eine Luftwelle, die mit sich kommt.
Ja, und auch das beides und auch der visuelle Reiz, dass der vorbeizieht. Ja.
Ich sage nochmal ein Beispiel, Sie waren auf Helgoland, was haben Sie da gemacht?
Ah, da durfte ich die Waterline, also die längste Slackline, über Wasser aufspannen, der ursprüngliche Plan war sogar zwischen zwei Schiffen, das ging dann aber nicht, oder auch vom Schiff zum Festland. Da waren wir einmal zum Testen und haben gemerkt, okay, das wackelt einfach zu arg, das ist auch für mich dann zu schwer, da falle ich. Dann haben wir es im Hafenbecken gemacht. Das war auch wieder eine Werbeaktion, um hochauflösendes Fernsehen praktisch auch in eine der entlegensten Inseln Deutschlands zu bringen.
Das empfiehlt sich natürlich sowas, damit man jemanden hat, der das Ganze finanziert, wenn sie eben mehr davon auch leben wollen. Nur gibt es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die machen Free Solo. Was bedeutet das?
Also Free Solo heißt beim Slackline im Endeffekt das Gleiche wie beim Klettern, dass man ungesichert begeht, will ich aber gleich dazu sagen, also auch wenn ich es selber nicht mache, will ich es gut erklären. Und zwar haben wir beim Slackline den Vorteil, dass wir, wenn wir fallen, noch die Chance haben, die Slackline zu greifen. Also es ist nicht so wie beim Klettern, dass du dann zwangsweise, wenn du fällst, praktisch ganz unten wärst, sondern du könntest die Slackline noch fangen. Und
aber wenn nicht?
Wer auch immer, ja, wenn nicht, wäre man auch tot. Aber bisher ist noch keiner von den wenigen, die das Ganze ungesichert machen, gestorben, weil wenn du das erste Mal machst, dann solltest du schon sehr erfahren sein und auch dieses Fangen einfach 100% können und du lässt es auch gar nicht erst dazu kommen. Also du gehst nicht so weit von den Bewegungen her. Also wenn es sich zu arg bewegen sollte, dann setzt du dich freiwillig hin. Das geht auch noch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Alexander Schulz. Weltrekord mit verbundenen Augen.
Ja, wie kam die Idee auf einen Rekord mit verbundenen Augen auf dieser Slackline, auf diesem Seil, bei diesem Seiltanz zu machen?
Also Hintergrund war, ich hatte ja schon einen Ruf als Rekord-Slackliner und wieder mal als Tourismuswerbung war am liebsten ein Rekord gewünscht. Und ich meine, die Auftraggeber kennen sich ja nicht aus und haben mich gefragt, was kann man denn machen? Und naja, aufgrund der Ausmaße dieses Canyons und des Aufwandes hat die absolut längste Highline dort keinen Sinn gemacht oder wäre nicht möglich gewesen. Aber eben die längste Slackline mit verbundenen Augen hat sich durchaus angeboten. Und dann habe ich halb größenwahnsinnig gesagt, na gut, probieren wir es.
Ja, hatten Sie es denn schon mal ausprobiert auf einer längeren Strecke?
Ja, ich bin da schon das ein oder andere Mal, also hin und wieder ein bisschen blind gelaufen, aber noch nie auf einer Strecke länger als 100 Metern. Aber ich habe es mir zugetraut und dann
Das waren hier 1,7 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau, richtig, genau. Also eine wahnsinnige Distanz und das dann blind in einer Stunde 15 habe ich gebraucht. Also da ging es nicht um die Zeit, aber da ging es darum, überhaupt dann ohne Sehen drüber zu kommen. Habe ich dann die Monate davor eben intensiv trainiert, auch hier am Sylvenstein-Speicher Stausee. Also da fließt ja die Isar durch, der Fluss. Und genau, die Vorbereitung war da, also neben der sportlichen Vorbereitung, war es auch eine Herausforderung, so eine lange Distanz überhaupt aufzubauen, wenn drunter 800 Meter Luft sind.
Und das heißt, hatten Sie ein Trainingsseil an der Isar oder wie und sind dann darüber?
Fast, also das Sylvenstein-Speicherstausee, genau, da darüber. Das war 650 Meter lang und mit einem, also mehr Metergewicht hatten die Slacklines und höhere Spannung, das heißt schwieriger. Paradoxerweise ist es mit mehr Spannung schwieriger als mit weniger.
Also es ist ja klar, mit verbundenen Augen, das ist ganz offensichtlich, dass man nicht sieht, wo man hintritt, dass das schon mal schwierig ist.
Ja, das
aber,
fühlt man, ne?
Aber ich könnte mir vorstellen, es macht trotzdem auch was mit dem Gleichgewichtssinn, wenn man nicht mehr die Augen benutzt. Man muss anders denken, anders arbeiten.
Ganz genau richtig. Also es ist, wenn man es das erste Mal ausprobiert oder auch, also immer eigentlich schwieriger als mit offenen Augen. Das kennt man ja, wenn man mit zu den Augen dann mal ein Bein anheben soll. Da fängt man schnell was wackeln an und kann weniger lang stehen wie mit offenen Augen. Und auf der Slackline ist das prinzipiell ähnlich. Also das Auge balanciert mit, aber trotzdem hat man dann noch dieses nützliche Organ im Innenohr, was fürs Gleichgewicht sorgt. Und gleichzeitig gibt es auch die Bewegung von der Slackline, an der man sich so etwas dann noch orientieren kann. Also man kann sich dann darauf einstellen, das auch lernen, daran gewöhnen, wenn man blind läuft. Bei dieser Überquerung, das war natürlich extrem aufregend. Auf der Startseite waren hunderte Einwohner, die da an diesem Canyon in Mexiko gelebt haben. Die haben zugeschaut und waren alle mucksmäuschenstill, bis nach 100 Metern die Kuh einmal laut gemut hat. Und ja, noch weitere 300 Meter.
Da hat der Magen geknurrt. Und man hat alles gehört. Aber sie haben es ja geschafft. Nur gibt es viele Menschen, die haben eher monotone, vielleicht auch langweilige Berufe und sind dann in ihrer Freizeit, sagen wir mal, beim Paragliden, beim Bungee-Jumping, beim Freeclimbing unterwegs, um einen Nervenkitzel zu bekommen. Jetzt frage ich mich, wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja den Nervenkitzel im Beruf. Was ist denn der Ausgleich? Langeweile?
Naja, ich mache tatsächlich sehr gerne Yoga und auch meditieren inzwischen immer mehr. Jetzt nicht speziell, also Yoga tatsächlich zwecks Dehnen und allgemein Dehnen schon als Ausgleich zum Slacklinen. Und ich kombiniere auch gerne, fahre mit dem Rennrad die Dreiviertelstunde zum Trainings-Highland-Spot und mache lustigerweise gerade auch die Paraglide-Ausbildung, die ich dann übrigens nicht unbedingt als Nervenkitzel sehe, sondern als auch ähnliches Freiheitsgefühl, wie man es auf so einer Highline erleben kann. Mir geht's gut, wenn ich mich viel bewege, genau.
Wie lange kann man das machen? Das ist ja körperlich auch sehr fordernd, sehr anstrengend. Gibt es da ein Ablaufdatum, so wie im Fußball, wo die Profifußballer meistens mit 35 irgendwie aufhören? Sie sind jetzt 32, aber sie schauen so aus, als könnten sie es noch länger machen.
Ja, also ich habe wahrscheinlich auch gute Gene, sportliche Eltern, für denen ich übrigens sehr, sehr dankbar bin für alles. Aber genau, bisher sehe ich noch kein Alterslimit. Also klar, dadurch, dass unsere Geschichte ja sehr lang ist und erst überhaupt in den 2010er Jahren so mit der Professionalität überhaupt losging, würde ich mal wagen zu behaupten. Dadurch gibt es noch keine, also habe ich jetzt noch keinen Fall mitbekommen, wo jemand aus Altersgründen sozusagen den Beruf an den Nagel gehängt hat. Also die ältesten Profis sind Ende 30 momentan.
Ich meine, mein jungen Sport.
Ja, genau, aber das liegt dran, dass das eben aufgrund, dass das erst vor kurzem vom guten Jahrzehnt ja losging mit der Professionalität. Genau, sind noch keine älter und da ist noch keiner ausgetreten. Klar, man muss halt allgemein auf sich schauen, Ausgleich machen gerade.
Was kann man vom Slacklinen fürs Leben lernen?
Eine ganze Menge. Ruhe bewahren oder besser gesagt mit sich selber gut reden und also innerlich oder auch laut nach außen hörbar. Darf auch sein. Sich selber gut zureden, Fehlschläge zu akzeptieren, weil fallen tut man natürlich auch als Profi oft genug. Aber auch das Leben zu genießen, die Freiheit oder auch allgemein alles, was man denn hat, dafür dankbar zu sein. Also so ging es mir zumindest. Mehr bewusst zu sein, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Also wenn man auf das Slackline steht und im besten Fall nimmt man diese Techniken eben alle mit ins alltägliche Leben. Genau.
Dann sagen Sie uns zum Schluss, was man so fühlt, wenn man 1,7 Kilometer blind auf einem Seil über einen Canyon gegangen ist und gerade die letzten Schritte macht.
Also auf den letzten Schritten war auf jeden Fall ein riesen Glücklichkeitsgefühl, kam hoch, Glücklichkeit, Stolz und auch ein Gefühl von Verbundenheit und Liebe zu irgendwie den Menschen und ja, den Menschen, die am Rand stehen, die Freunde, die es mit möglich gemacht haben. Kurz danach war sogar schon wieder habe ich auf die andere Seite zum Canyon geschaut, wo es noch länger geht und hatte dieses Gefühl, okay, das nächste Mal will ich dieses Gefühl auch noch teilen mit mehr Menschen.
Und vielleicht wieder rüber.
Ja, klar, selber natürlich auch wieder. Ja, genau.
Ja, das war unser heutiger Gast, der mehrfache Weltmeister im Slacklinen, Alexander Schulz. Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ebenso. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was verpasst haben oder das Ganze nochmal hören wollen, nachzuhören sind all unsere Talksendungen in der ARD-Audiothek. Da gibt es zum Beispiel auch den Podcast Bergfreundinnen. Und in der neuen Staffel geht es da kritisch ums Thema Expeditionstourismus. Wie schmal ist der Grat zwischen Mut und Verantwortungslosigkeit? Dem wird auf den Grund gegangen, unter anderem, indem eine Frau interviewt wird, eine Pole-Dance-Studiobetreiberin aus Rosenheim, die 2023 ohne jede Bergerfahrung den Mount Everest bestiegen hat. Nachzuhören bei Bergfreundinnen in der ARD-Audiothek.